Hallo Martin, ein herzliches Moin aus Hamburg diese Woche. Hallo.
Hallo Julia und ein ganz normales Servus aus Stuttgart. Hallo.
Sagt man Servus in Stuttgart?
Ach du, in Stuttgart sagt man alles Mögliche. Ich finde Servus eigentlich dann immer doch ganz, ganz nett.
Aber Moin sagt man auf jeden Fall nicht.
Moin hört man auch manchmal. Wirklich.
In Stuttgart. Von den Exil-Norddeutschen wahrscheinlich.
Ja, die sich hier nach in Süden getraut haben und gemerkt haben, dass es hier total schön ist. Und das
nee, ja. Und nicht ganz so schön wie in Norddeutschland, weil sonst würden sie ja nicht die alten Gewohnheiten beibehalten.
Ja, Moinsen hört man ab und zu. Das finde ich auch, finde ich so eine Kombination irgendwie.
Ja, das war eher so die Teenager-Phase, wo man sowas dann vielleicht gesagt hat, so wie Logen.
Ja, sowas, ne? Also, ich finde ja immer, hier ist ganz platt irgendwie gesagt, ne? Ich finde ja Moin immer und Moin Moin. Moin Moin ist schon Gelaber, ne?
Genau, genau, so ist das, so ist das. Martin, ja, wir blicken ja auf 2 Wochen zurück. Meine waren sehr turbulent in vielerlei Hinsicht. Wie ist es dir ergangen?
Bei mir war es weniger turbulent, aber es ist doch einiges passiert. Und ich hatte auch Zeit, irgendwie Sachen neu nachzudenken und neu zu justieren und sowas. Habe ich sehr viel mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt. Künstliche Intelligenz zum Beispiel werden wir nachher auch noch drüber sprechen.
Da haben wir eine Schnittmenge.
Da haben wir eine Schnittmenge, sehr gut.
Ja. Ja, sehr gut. Martin, ich muss beichten gleich zu Anfang. Ja. Ich habe keine Schlagzeilen mitgebracht. Ich habe es einfach nicht hinbekommen und offensichtlich ist auch mir nicht so hängen geblieben, obwohl es ja auch viele Themen gab. Also wenn ich jetzt mal so überlege, was in den letzten 2 Wochen auch so auf der Schlagzeilenebene los war, dann war ja da doch einiges, aber das ist mir nicht gelungen. Aber du hast, glaube ich, welche, oder?
Genau. Ich habe Schlagzeilen mitgebracht und ich habe aber wirklich mal versucht, andere Schlagzeilen zu finden und welche, die mir einfach hängen geblieben sind, so ein bisschen. Das behandelt gar nicht mal diese großen Themen, die jetzt immer alles irgendwie dominieren, sondern, also ich fange einfach mal an.
Fang mal an.
Die sitzt zum Beispiel von der FAZ und zwar, ein Gericht stoppt einen niederländischen Samenspender, der schon mehr als 500 Kinder gezeugt hat.
Habe ich auch gelesen.
Das ist mir, siehst du? Also mir ist das sofort hängen geblieben. 500 Kinder und es gibt ja, also es gibt eine Regel, also heißt eine Regel, es gibt ein Gesetz in den Niederlanden, dass man höchstens 25 Kinder bei 12 Familien zeugen darf. Und
okay.
Der ist da irgendwie so ein bisschen durchgerutscht.
Ja.
Ich weiß es nicht genau, warum. Also man kann ja dann den Samenspender auch aussuchen. Vielleicht ist der total beliebt gewesen oder sowas oder hat die Attribute erfüllt, sich viele halt einfach erwünschen oder erhoffen.
Ach,
aber
Wahnsinn.
Es ist jetzt so, also auch es gibt ja Gründe, warum, ne? Also warum das jetzt bei 25 Kindern dann abgeregelt ist, quasi nach oben hin Inzest und alles Mögliche, ne? Und jetzt ist es so, wenn das nochmal vorkommen sollte, muss er eine Strafe von 100.000 Euro bezahlen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also ich meine, das klingt jetzt alles so, ne? Man lacht darüber oder so. Aber 500, also jetzt überleg mal, das sind 500 Geschwister. Also und ich meine, das ist ja wirklich so. Ich weiß ja nicht, in welchem regionalen Radius.
Ja.
Bitte?
Halbgeschwister.
Ja klar, aber die haben zur 50% die gleichen Gene sozusagen.
Ja.
Und wenn du jetzt auch gerade sagst, ne, sozusagen Gefahr auch von Inzest, also ich weiß ja nicht, in welchem regionalen Radius der sozusagen aktiv war und die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht irgendwie, dass sich mal welche von kennenlernen durch irgendeinen Zufall, ist ja vielleicht auch nicht so gering. Ich weiß es nicht.
Ja, also ich auch nicht. Aber anscheinend, ich meine, wenn die das mal auf 25 Kinder begrenzt haben.
Ja.
Ich meine, die Niederlande ist auch nicht das größte Land.
Nee,
und
eben.
Ich kann mir schon vorstellen, dass man da so ein bisschen also zu regionalen Samenbänken geht oder sowas, dass man jetzt nicht ans andere Ende des Landes fährt oder sowas dafür. Also ich musste
stand da
dann
eigentlich drin, wie viel man dafür kriegt?
Nee, das stand da nicht da drin.
Aber ich meine, ist ja auch so die Frage, ne? Wie viel kriegt der eigentlich so dafür? Und ich meine, grundsätzlich haben die ja das Recht auch darauf, glaube ich, die Spender kennenzulernen, die Kinder, ne? Also
das könnte spannend
werden. Das
ist
ja
schon
eine kleine 1. Mai-Demo, die dann da vor deiner Tür steht, ne? Also
ja. Und ich musste dran denken, weil du gerade gesagt hast, also das Potenzial, dass sich die Kinder oder dass die sich irgendwie kennenlernen oder sowas, ne? Oder aufeinandertreffen ist relativ hoch. Ich musste dann an Island denken.
Stimmt.
Da gibt es doch diese App, dass
ja.
man gucken kann, ob man irgendwie verwandt ist.
Ja.
Und das finde ich auch sehr spannend.
Ja, ja.
Also das ist,
stimmt, aber die Schlagzeile hatte ich auch gelesen, ja.
Ja, also
ja,
die hat mich auf jeden Fall.
Interessant.
Die hat mich auf jeden Fall sofort gepackt.
So, nächste.
Dann nächste, und zwar Clubhouse entlässt mehr als die Hälfte der Mitarbeiter.
Das gibt's noch.
Fand ich auch total spannend. Dann habe ich gedacht, was, Clubhouse, dieses StudiVZ von vor 2 Jahren oder so. Mhm. Also Anfang der Pandemie hier das neue soziale Netzwerk Clubhouse, so eine Diskussionsplattform, wo live miteinander geredet werden kann. Absoluter Hype. Am Anfang auch, dass man nur auf Einladung da reinkam.
Warst du da eigentlich, hast du da mal mitgemacht oder?
Ich habe einmal reingehört. Ich bin dann, irgendein Freund hat mich da eingeladen. Ich habe gedacht, höre ich mir mal an. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, okay, das ist einfach nicht meine Plattform. Da wird, also die Vorträge oder die Inhalte, die ich gehört habe, die haben mich überhaupt nicht gepackt. War schwierig für mich. Und jetzt ist es so, sie sagen, naja, es ist auf jeden Fall ein bisschen rentabler, wenn wir weniger Kosten haben. Wir müssen das alles ein bisschen optimieren. Meiner Ansicht nach ist das ganze Ding ist tot, ja, und ich weiß auch nicht.
Ich wusste nicht, dass es das überhaupt noch gibt, weil mein Problem war ja, also Problem, das ging ja nur am Anfang mit Apple-Handys, ne? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist mit iPhones, aber ich habe ja kein iPhone, deswegen war ich da quasi raus aus diesem elitären Kreis und fand das am Anfang irgendwie natürlich auch voll doof, aber dann habe ich auch irgendwie gedacht, ich finde, das ging auch ziemlich schnell, dass das wieder so seinen Hype verlor und ich hätte jetzt gedacht, dass es das auch gar nicht mehr gibt und schon gar nicht mit irgendwelchen größeren Anzahlen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ja, also ich fand's halt total spannend, weil das hat so ein bisschen den Zahn der Zeit getroffen in der Pandemie, irgendwie dieses, okay, wir wollen Konferenzen abhalten, wir wollen miteinander diskutieren, wir können es aber gerade nicht. Da hat es schon so ein Need quasi irgendwie erfüllt. Aber jetzt halt dann auf einmal gar nicht mehr. Und ich habe, als ich das gesehen habe, ich habe gedacht, ach, das Bild von dieser App, das kenne ich doch. Irgendwie bei mir vom Smartphone schon lang wieder runtergeflogen. Weil ich es einfach auch nicht genutzt hatte, fand ich nur spannend. Und dann meine dritte Schlagzeile, und zwar, was sagt dir Brittany Griner? Sagt dir der Name irgendwas?
Oh ja. Also, ist das die so abgestürzt ist mit ihrem Unternehmen?
Nee, also kann auch sein, dass sie das vielleicht auch noch irgendwie erlebt hat, aber Brittany Griner ist eine amerikanische Basketballspielerin.
Ist es die in den USA gefangen gehalten wurde?
Nee, in Russland wurde
sie. In Russland, ja, Entschuldigung,
genau.
Jetzt ist alles
USA,
durcheinander. In Russland gefangen gehalten wurde, ja.
Ja, genau, die saß 10 Monate in Haft dort.
Ja.
Und zwar, sie wurde am Flughafen mit diesem CBD-Öl festgehalten, obwohl sie eigentlich einen Attest hat. Ja, dafür, dass sie das verwenden darf. Jetzt ist es immer so eine Sache mit diesen Attesten irgendwie, da gerade in dem Profisport, in dem Bereich, da wird auch ab und zu mal was geraucht und sowas
ja,
gegen Schmerzen.
Echt, CBD-Öl, und, das habe ich auch.
Ja, also das ist so, es ist auf jeden Fall, es war ein Vorwand, davon geht man jetzt einfach aus, dass sie halt in Gefangenschaft gekommen ist. Und sie war 10 Monate in Gefangenschaft dort. Und jetzt ist eigentlich die Schlagzeile, sie spielt wieder Basketball. Mhm. Sie ist jetzt wieder zurück in den USA, da gab es ja diesen Gefangenenaustausch, haben sich sehr viele für stark gemacht.
Ja, und ihre Frau hat sich doch mit Joe Biden gemeinsam, glaube ich, auch dafür stark gemacht und so, ne, ja.
Genau, auch generell der Profisport in Amerika sind dafür aufgestanden, auch die, ich sage jetzt mal, die Männer, ne, die mit ihren riesigen Reichweiten auf sozialen Medien oder in den sozialen Medien, haben sich da sehr, sehr für stark gemacht und auch Joe Biden persönlich nochmal sehr, sehr eingesetzt dafür und sie ist jetzt wieder zurück und sie spielt jetzt auch wieder Basketball, Profi-Basketball. Und sie hat sehr, sehr emotional in dieser Pressekonferenz berichtet, wie das war in russischer Gefangenschaft, wie das auch für sie war, dass da jetzt jemand ausgetauscht wurde für sie und was sie dazu bewogen hat, dass sie einfach so durchgehalten hat. Und sie hat auch gesagt, sie wird nie wieder im Ausland spielen. Sie will nicht mehr ins Ausland gehen. Also das heißt, nicht mehr bei einem ausländischen Verein spielen, weil sie spielt in der WNBA, also das ist die Frauen-NBA, also die beste Basketballliga der Welt. Da ist die Bezahlung aber leider nicht ganz so wie bei den Männern, also die ist, sagen wir mal, sehr, sehr schlecht. Und da gehen sehr viele Frauen auch nochmal in die anderen Ligen, wenn da keine Spielzeit gerade ist, um Geld dazu zu verdienen. Und das war auch ihr Plan. In der russischen Liga wird nämlich auch sehr viel bezahlt.
Okay.
Und deswegen ist sie nach Russland gegangen, hat auch gesagt, okay, würde sie nie wieder machen. Und ich fand es einfach, das war eine sehr bewegende Pressekonferenz einmal. Und ich finde toll, dass sie jetzt wieder auch in der körperlichen Verfassung ist, dass sie Profisport betreiben kann. Einmal die physische Verfassung und auch die mentale. Also das ist schon krass, glaube ich, 10 Monate in Gefangenschaft, ja. dieses Nicht-Wissen, was mit dir passiert, keine Kommunikation zu haben. Das ist schon ziemlich krass, mit einer der, wenn nicht die beste Basketballspielerin der Welt, die da zum politischen Spielball geworden ist. Die spielt jetzt wieder Phoenix Mercury. Ja, genau.
Okay.
Das waren meine drei Schlagzeilen. Ich hätte noch ein paar andere gefunden gehabt, aber ich habe gedacht, das reicht erstmal, weil es sind einfach Themen, die mir hängen geblieben sind.
Ja, ich meine, es gab ja durchaus auch echt viele Themen. Berlin hat einen Bürgermeister, könnte man auch noch drüber sprechen.
Auch wie der also gewählt wurde, ne?
Was
man da mutmaßt, irgendwie so ein bisschen auch.
Naja, und das, ja, es ist ja so vielschichtig, ne? Also zum einen glaube ich, die SPD war ja alles andere als glücklich jetzt auch, oder dass die Basis mit dieser großen Koalition, das ist ja sehr, sehr knapp ausgegangen, der Entscheid sozusagen in der Partei. Und ich glaube ja auch, dass das irgendwie nochmal so eine, ja, auch eine gewisse späte Rache sozusagen von der, was heißt spätere? Nein, also wie soll ich das sagen? Nochmal kundzutun, dass das hier vielleicht doch nicht so gewollt ist, und das auch nochmal zum Ausdruck zu bringen. Ich meine, wir leben in der Demokratie, da kann man das machen. So, was natürlich jetzt wieder das große Geschmäckle und einfach auch vielleicht einen gewissen Schuss vor Bug dann zu geben, ne? Nicht sofort gewählt, zweimal irgendwie nicht, was natürlich jetzt wieder Geschmäckle hinterlässt, wobei man natürlich auch immer nicht genau weiß, was jetzt wie wo dran ist, dass die AfD sozusagen auch Stimmen bereitgestellt hat zur Wahl. Das wäre natürlich auch wieder so richtig, richtig doof. Machen natürlich auch, aber die wissen natürlich auch genau, wie sie das dann inszenieren, ne? Also um alle aufzubringen. Und natürlich, wenn es so ist, dann auch zu Recht, aber es ist einfach ein ätzender Start. Und ich muss gestehen, dass ich als Bürgerin von Berlin auch schon wieder so auf so einem Level bin, wo ich denke, so, es läuft auch irgendwie nix. Also hier wird irgendwie nix. Also Also das hat überhaupt nichts mit den Personen zu tun oder so, aber ich habe irgendwie schon wieder das Gefühl, so, ich habe keine großen Hoffnungen, dass in Berlin jetzt zu bestimmten Themen viel passieren wird. So, also ich würde es mir natürlich wünschen, also ich bin da auch durchaus, ich habe gewisse Erwartungen oder denke auch, naja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber ich finde, das war jetzt schon wieder so ein bekloppter Start für einfach auch so eine wichtige Stadt, also, und das meine ich jetzt nicht irgendwie so komisch, sondern es ist halt einfach die Hauptstadt und die hat einfach unfassbar viele Herausforderungen. Und ja, wobei ich auch gleichzeitig denke, ich war jetzt am Wochenende, also ich war viel unterwegs in der letzten Zeit und habe mich nicht in Hauptstadtkontexten bewegt, auch zwischenzeitlich in Hamburg, in Dortmund, und habe dann irgendwie auch gedacht, so, boah, da ist Berlin auch manchmal ganz schön weit weg. Also das ist auch echt so eine totale Blase. Also auch so mit Themen, die wichtig sind oder manchmal vielleicht auch nur wichtig scheinen. Es ist ein sehr spezieller Unterschied, ne? So, was in Berlin diskutiert wird, vielleicht dann natürlich auch gerade, weil ich beruflich dann auch noch mit den Themen zu tun habe. Das ist schon, ja, echte Blase.
Ja, auf der einen Seite vielleicht eine Blase, aber du sagst ja auch, ist Hauptstadt, ne? Und das ist natürlich, spielt sich auch, also oder verbreitet sich auch irgendwie nach ganz Deutschland irgendwie, was dort dann passiert. Und ich finde es auch so, ich finde, das sind eine schwierige Startbedingung für eine erfolgreiche Regierung, ja. die dort stattfinden. Und ich bin mal gespannt, wie die Koalition dann wirklich zusammenarbeitet, weil, naja, wenn es halt schon so losgeht und wenn man dann halt auch merkt und es offen kommuniziert ist, dass die Basis von dem einen Koalitionspartner, dass das wirklich schwierig ist und dass die eigentlich sehr unzufrieden sind, denke ich mir, naja, es sind einfach große Themen, die anstehen, es sind wichtige Themen, die anstehen, die jetzt nicht nur Berlin betreffen, aber die halt in Berlin auch stattfinden, dann finde ich es wirklich schwierig. Und ganz ehrlich, ich finde es auch aus Gesichts, also aus, nein, wenn du dir, also, weißt du, ich stelle mir dann die Frage, naja, also die Aufgabe von Politik ist es, die sind jetzt gewählt worden, ja, und jetzt müssen die zusammenarbeiten und jetzt müssen die auch kompromissbereit sein. Und ich habe dann sofort an die Ampelregierung gedacht und habe dann gedacht, naja, also ich gehe da nicht mit bei allem, was die da so sagen, irgendwie sowas. Ich finde aber, dass dann Habeck zum Beispiel gemeint hat, naja, wir müssen jetzt auch Sachen machen, die jetzt nicht unbedingt grüne Politik sind, aber wir sind jetzt in der Regierung, wir sind jetzt eine Regierung und wir müssen jetzt zusammenstehen und wir müssen das jetzt irgendwie zusammen durchkriegen. Ja? Ob das die FDP jetzt genauso sieht, kann man drüber diskutieren gerade. Aber da habe ich mir gedacht, naja, sowas, so müsste das eigentlich sein. Ja? Also Wahlkampf ist jetzt vorbei, ihr seid es jetzt geworden, ihr habt euch irgendwie zusammengerauft, ja, aber jetzt bitte auch gucken, dass man die Sachen durchbringt und nicht irgendwie schon die Konfliktlinien wieder so verschärfen, dass es eigentlich darauf hinausläuft, dass es dann irgendwann wieder Neuwahlen gibt und dass die Legislatur gar nicht durchgeht. So. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil da geht so viel Energie verloren, da geht so viel Geld verloren und da geht so viel Zeit verloren, die, wenn wir ehrlich sind, die haben wir nicht.
Nee, ja? Die haben wir nicht.
Und da geht es auf so persönliche Befindlichkeiten wird da eingegangen und dann denke ich mir, hey, das ist gerade nicht eure Aufgabe. Ja? Eure Aufgabe ist, die Stadt zu lenken, das Land zu lenken, den Bund zu lenken. Es geht um Themen und es geht um Aufgaben und es geht gar nicht um euch als Person. Sowas. Und es wird ganz oft gar nicht so, ja, ich weiß.
Das hört der eine oder die andere aber nicht so gern.
Ja, ja, aber dann hören sie es nicht gerne. Das ist, ja, ist ja auch nur meine Meinung. Ja. Naja.
Ja. Das ist ja immer wieder so diese Grätsche, ne, zwischen, es gibt so, also wir denken jetzt immer, dass die Themen, die wir jetzt gerade so als Gesellschaft vor der Nase haben, sind, es gab sicherlich vorher auch schon natürlich existenzielle, große, wahnsinnig große Themen, die sehr eine große Bandbreite an unterschiedlichen Einschätzungen und Perspektiven hatten. Das haben wir natürlich jetzt auch. Ich finde mit dem Klimathema, das ich persönlich schon als ein sehr existenzielles betrachte, weil es hier so wenig Verhandlungen mit dem Gegenüber gibt, mit der Natur. Insofern finde ich, ist da schon auch Eile geboten. Also ich finde dieses Aufschieben und Hoffen, dass irgendwann es irgendwas gibt, was dann vielleicht durchbruchsartig funktionieren könnte, da glaube ich nicht so richtig dran. Ich glaube schon, dass da schnelles Handeln gefragt ist. Und ich finde, man hat ja eigentlich in der Corona-Pandemie sehr schön gesehen, dass am Anfang die Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen politischen Parteien durchaus auch mal in der Lage waren, sozusagen einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, so hier ist jetzt echt ein krass wichtiges Thema. Da zählen jetzt gerade keine politischen Zugehörigkeiten, sondern wir müssen jetzt gemeinsam überlegen. Mir ist schon klar, dass man das nicht bei jedem Thema irgendwie so machen kann und dass es auch diese Meinungsvielfalt natürlich auch braucht. Gar keine Frage. Aber ich finde, man muss schon mal auch sondieren, bei welchem Thema das wichtig ist und bei welchem nicht, ne? Und ich glaube, es gibt im Moment ein paar Themen, da braucht man einfach ein bisschen mehr Kooperations- und Kompromissfähigkeit, beziehungsweise Kompromiss, also im Sinne von, wir müssen jetzt hier einen gemeinsamen dringenden Weg finden. So.
Ja, ich glaube, manchmal wird diese Dringlichkeit, also die ist manchen nicht bewusst. Oder es wird jedenfalls so verkauft, als wenn es nicht bewusst wäre, weil ich unterstelle jetzt einfach mal den Leuten, die da sitzen, dass das sehr intelligente Menschen sind und dass die sehr intelligente Leute haben, die sie beraten. Das heißt, dieses auf Unwissenheit zu plädieren, ne, finde ich immer ein bisschen schwierig. Also zu sagen, naja, dann machen wir doch einfach dieses Heizungsgesetz, ne, wie es immer wieder genannt wird, ne, dann lassen wir das doch einfach im nächsten Jahr erst starten oder im übernächsten Jahr erst starten. Ich meine, naja, nee, die Zeit haben wir doch nicht und ihr wisst es doch eigentlich alle. Ne? Und aber, naja, das ist immer wieder wie bei der letzten, wo ich mich hier in Rage rede wieder.
Ja, ich hatte echt, sagte ich ja schon, turbulente Wochen. Darüber kann ich gleich noch ein bisschen erzählen, aber es waren vor allen Dingen auch sehr thematisch total breit gefächert, also wirklich so von Weiterbildungspolitik mit Blick auf Arbeitsmarkt, also Stichwort neues Weiterbildungsgesetz, Ernährungsstrategie, Also was da gerade auch diskutiert wird mit Werbung oder Werbeverbot für Kinder unter 14, was so Zucker und Fette und was weiß ich was alles angeht, hatte ich auch eine sehr spannende Diskussion. Wir haben aber ein gemeinsames Thema, Corona-Pandemie nochmal, fand ich auch ein sehr spannendes Thema nochmal mit einem soziologischen Blick zu einem bestimmten Zeitpunkt der Pandemie. Aber wir haben eine Schnittmenge, das haben wir vorhin schon gesagt, so dieses Thema KI und Digitalisierung nochmal sehr im Fokus aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Aber das ist, glaube ich, so unsere große Schnittmenge jetzt gewesen in den letzten 2 Wochen, ne? Was war bei dir da vor allen Dingen im Fokus?
Bei mir war wirklich, also genau unser Job eigentlich im Fokus. Also es ging ums Moderieren und es ging um die Zukunft der Moderation und welchen Einfluss künstliche Intelligenz da hat.
Wir werden auch abgeschafft. Der
Und jetzt schon hat's.
Moderationsroboter kommt, Martin, oder was?
Es kann sein, dass das wirklich kommt. Also es ist teilweise schon da. Was ich auch noch nicht so richtig wusste. Da gab es die Anfänge, waren 2018. Das war im chinesischen Fernsehen und da wurde ein Moderator über einen Avatar dargestellt und die Stimme war auch künstlich synthetisiert. Und ich habe das damals nicht live gesehen, natürlich, aber ich habe das bei YouTube gesehen und habe gedacht, naja, komm, also unser Job, der ist erstmal sicher. Ne? Also das war ja so schlecht. So, das Problem ist bloß, dass da halt sehr, sehr, was heißt Problem? Ne? Ich sage jetzt mal so Problem, dass da sehr viel Entwicklung reingeflossen ist und dass die mittlerweile wirklich sehr, sehr gut sind. Und wir sehen das ja zum Beispiel bei Deepfakes im Videobereich. Da gab es ja das Beispiel von Giphy und den, ja genau, hier, Wladimir und Vitali Klitschko.
Ja,
Genau, also hier
genau,
Wladimir Klitschko
die
war es.
bei Angela Merkel angerufen haben oder irgendwie, das war
Nee,
doch auch,
die
ne?
haben bei Giphy angerufen.
Aber bei
Und
Merkel war auch mal irgendwas, ja, ich weiß es
kann
nicht.
auch sein. Also jedenfalls, ich weiß, das eine war irgendwie, also Klitschko und Giphy haben miteinander gesprochen. Das waren aber zwei russische Comedians, die eigentlich dann gesprochen haben. Und da sieht man, die Technologie ist schon sehr, sehr weit. Und das ist nur dieser eine Bereich. Ja, also das ist jetzt mittlerweile werden Stimmen synthetisiert über eine künstliche Intelligenz. Und da ist schon sehr, sehr viel möglich. Also man hat zum Beispiel Joe Rogan ist ja der erfolgreichste Podcaster der Welt mit der Joe Rogan Experience. Der macht jeden Tag, hat er früher Podcast gemacht, mittlerweile ist, glaube ich, ein Ticken weniger. Der ist zu Spotify gewechselt für 100 Millionen Dollar damals, dass er exklusiv bei Spotify dabei ist. Und er hat, es gibt ein Interview, ein Gespräch, das dauert circa 3 Stunden. Da interviewt er Steve Jobs. Und das Gespräch hat nie stattgefunden. Steve Jobs ist jetzt seit 11 Jahren tot. Das ist ein komplett künstlich erstelltes Gespräch. Und das war immer das, was man gedacht hat, okay, auf dieser emotionalen Ebene, das kann KI nicht. So, und
Darf ich was nachfragen?
ja, klar.
Was war daran sozusagen künstlich? Hat man, also hat man Redebeiträge von Steve Jobs zusammengeschnitten mit den Fragen des Moderators? Oder wie hat man das, oder hat man eine Stimme für, also wie, ich verstehe den Herstellungsprozess, den
Genau,
würde ich
also
gerne noch verstehen.
künstlich war in dem Fall, die Stimmen waren beide künstlich. Das, was sie gesagt haben, wurde geschrieben. Und es wurde von Menschen noch geschrieben. Zukünftig kann man natürlich solche Dialoge auch schreiben lassen, ChatGPT oder sowas. Da gibt es die Möglichkeiten, dass sowas auch geschrieben werden kann. In dem Fall wurden die Stimmen synthetisiert über eine künstliche Intelligenz. Und da ist es jetzt nicht so, dass man jedes Wort mal eingesprochen haben muss, sondern da reichen 3 bis 4 Stunden Stimmmaterial aus, um daraus eine künstliche Stimme zu erzeugen. Jetzt hatte man das Glück, dass Steve Jobs seine Biografie selbst eingelesen hat. Und dann konnte man die natürlich einfach nehmen als Material und daraus hin eine synthetisch hergestellte Steve Jobs Stimme zu machen. Bei Joe Rogan ähnlich, es gibt genug Videomaterial und vor allem auch Audiomaterial, dass es einfach möglich ist, mit der Technologie heute diese Stimmen herzustellen. Und ja, was hast auf jeden Fall eine Frage gerade.
Nee, ich bin schon, Entschuldigung, sonst musst du mir auch sagen, wenn ich zu viel unterbreche, aber
Nee, nee,
ich
alles
frage
gut.
mich da gerade irgendwie, erklär mir nochmal, was ihr unter künstlicher Intelligenz in der Moderation auch diskutiert habt, weil ich finde, das, was du alle Fälle, die du jetzt gerade aufzählst, die haben sozusagen sich künstliche Intelligenz hergenommen, um zu betrügen. Also das ist ja quasi ein Betrug. Also da wird
Nee,
ja was
nee.
vorgespielt, was nicht ist. Und jetzt künstliche Intelligenz in der Moderation, habe ich jetzt so gedacht, da kommt irgendwas, was unseren Job übernehmen kann.
Ja, also erstmal ist es kein Betrug, so gesehen, ne?
Wenn
Also
du
das
die
ist jetzt,
Stimme von Steve
naja,
Jobs.
wenn du die Rechte daran hast, dann ist es okay, wenn man das macht. Und wenn es gekennzeichnet ist, dass es eine synthetisch hergestellte Stimme ist, dann ist es so gesehen kein Betrug.
Ja, krass.
Das Beispiel, das ich erzählen will gleich, das stammt von RTL. Aber wie du gerade sagst, also ob das unseren Job ersetzt, ja, schauen wir mal, wie sich da die nächsten Jahre entwickeln. Momentan geht es wirklich darum, dass Stimmen ersetzt werden und dass Stimmen künstlich sind und die künstliche Intelligenz wird genutzt, um diese Stimme zu erstellen. Nachher hat man diese Stimme und dann kann die vorlesen, was immer du möchtest. Dann müssen Texte geschrieben werden und die werden momentan noch von Redakteurinnen und Redakteuren geschrieben, zum Beispiel wenn man sagt, zum Beispiel beim Spiegel oder sowas oder bei RTL. Und dann können eben verschiedene Stimmen, die vorlesen. Und da werden natürlich auch, sage ich es mal, Menschen ersetzt, ne? Sprecherinnen, Sprecher und sowas, die Videobeiträge vorlesen. Das soll im Radio eingesetzt werden, bald gerade zu Randzeiten nachts, wo Leute schwierig arbeiten wollen. Hörbücher oder sowas könnten Themen sein, aber auch Fernsehbeiträge und alles Mögliche. Also da gibt es wirklich viel Einsatzmaterial oder Einsatzmöglichkeiten. Wir haben konkret ein Thema von RTL besprochen. Und RTL hat da sehr viel investiert, auch Zeit, und die arbeiten mit Microsoft zusammen und haben die Stimmen von Mike Meurer, das ist so der Abend Nachrichtenmoderator, und von Inken Fried synthetisiert. Und haben da verschiedene Themenbereiche jetzt auf der Homepage, die von den Stimmen vorgelesen werden. Jetzt momentan nicht, jetzt haben die sich gerade für eine Amazon-Stimme entschieden, weil die halt irgendwie noch von der KI halt noch ein bisschen besser ist, weil es da gab einfach Probleme jetzt, das Material, was genommen wurde, um diese Stimmen zu generieren. Das war alles vor dem Ukraine-Krieg. Und dann kommen halt jetzt Beiträge über den Ukraine-Krieg, und dann sind dann halt so, ich sage jetzt mal, Namen wie Zelensky dabei, die oft unterschiedlich geschrieben werden. Die ganzen Städtenamen und alles Mögliche, da gab es natürlich Probleme, was die Aussprache angeht. Deswegen haben die jetzt eine andere Stimme da generiert. Stimme ist aber nur so ein Punkt. Es kommt ja auch bei unserem Job auch jetzt mal noch so die Person dazu, die dabei ist, ne? Und momentan ist es so, dass solche reinen Ansager oder Ansagerinnen sehr gut jetzt schon über eine KI übernommen werden können. Also als Beispiel jetzt eine Messemoderation, du hast da irgendwie, da ist eine Person auf einem großen Bildschirm und die soll einfach nur sagen, hallo alle zusammen, jetzt geht's gleich los, das sind unsere Programmpunkte 1, 2, 3, 4, 5, auf Bühne 1 das, auf Bühne 2 das, auf Bühne 3 das. Sowas kann schon übernommen werden über ein Avatar und über Texte, die diese Person dann vorliest, in jeder gewünschten Stimme und vor allem auch in eigentlich so ziemlich jeder Sprache, die man so haben möchte. So. Wo es Probleme gibt, ist natürlich, wenn wir in den Dialog gehen. Also das, was wir beide gerade machen, nachfragen, empathisch sein, irgendwie
Ich
schnell im Kopf,
versuch's.
versuchen, schnell im Kopf Themen zusammenzubringen, kombinieren, irgendwie sowas. Da ist es momentan, sind es noch Schwierigkeiten. Oder auch Interviews zu führen. Das sind alles noch Sachen, die sehr, sehr schwierig sind. Wenn man sich aber die Entwicklung anschaut, die in den letzten Jahren passiert ist, und jetzt mal anschaut, wie viele Unternehmen da gerade aufspringen und was da jetzt alles investiert wird, dann kann man schon sagen, okay, die Entwicklung wird in dem Bereich noch sehr viel an Fahrt aufnehmen. Und krass ist auch, dass noch sehr wenig geregelt ist. Also wenn wir über KI sprechen, dann sprechen wir natürlich auch viel über dieses Material, was die KI braucht, ne? Die Daten, die es einfach braucht. Und wenn wir dann müssen wir über Urheberrechte sprechen. Und ganz, ganz schwieriges Thema. Das heißt, rechtlich ist da noch sehr, sehr wenig geklärt. Und deswegen gab es ja auch zum Beispiel den Vorstoß von Elon Musk, der gesagt hat, naja, am besten wäre es, wenn wir alle mal jetzt aufhören zu entwickeln und mal erstmal Rahmenbedingungen schaffen, ethische Rahmenbedingungen, moralische Rahmenbedingungen und rechtliche Rahmenbedingungen. Darf
Da
ich?
möchte ich kurz was zu sagen, weil das ist nämlich ganz spannend, weil das Thema hatte ich auch im Rahmen von eines sehr schönen Gesprächs, was ich geführt habe im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Saskia Esken, der SPD-Parteivorsitzenden, und mit der Buchautorin Sarah Weber, die das Buch mit dem schönen Titel geschrieben hat: Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, Fragezeichen. Die war früher bei LinkedIn, war da quasi für Deutschland so das Gesicht von LinkedIn, ist jetzt auch ein paar Mal, also hat jetzt auch, glaube ich, in den letzten Wochen, neulich war sie mal bei Hart, aber fair und so. Also, und sie stellt halt eben genau die Frage, ne, so, die Welt geht unter angesichts von Klima und was weiß ich was, und wir versuchen trotzdem noch jedes Meeting irgendwie einzuhalten und arbeiten uns irgendwie quasi ungesund, so. Und stellt die These auf, über die man sich sicherlich streiten kann, dass ob die Bedeutung von Arbeit eben auch verliert. Sie ist der Meinung, ja. Also, das ist aber jetzt nicht das Thema. Aber ich habe da auch nochmal diesen offenen Brief eingebracht, der ja durchaus auch von renommierten Leuten unterschrieben wurde. Ich habe mich jetzt nochmal im Nachhinein auch ein bisschen damit beschäftigt. Also, dass man schon grundsätzlich sehr skeptisch sein muss, wenn Elon Musk so einen Brief unterschreibt. Also, weil der einfach so erratisch, in einem erratischen Wahnsinn seine Meinung auch irgendwie ändert von heute auf morgen, dass man da schon sehr skeptisch sein muss, wenn der sowas unterschreibt. Und ich habe dann auch die Information gelesen, dass er nämlich selber so eine Art von GPT quasi entwickelt, nämlich Truth GPT, ne, also Wahrheit. Also man erkennt sozusagen auch schon wieder da den speziellen Elon Musk-Anspruch, nämlich dieser weltumspannten Allmacht sozusagen, der in dem Namen einfach auch deutlich wird. Und wenn er einerseits sagt, so hier, wir müssen alle mal die Entwicklung stoppen, ne, weil wir können das alles noch nicht einschätzen und wir wissen auch gar nicht, was künstliche Intelligenz eigentlich alles kann, und gleichzeitig sein eigenes Ding da weiterentwickelt, dann ist natürlich schon auch irgendwo die Frage, was ist Marketing, was ist Eigennutz und was ist irgendwie ein nachdenkliches Reflektieren von, was passiert da eigentlich gerade?
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Also einmal natürlich, wenn er das einbringt oder
Ja.
unterschreibt, ne? Also seine Meinung, sage ich mal so, ist sehr wandelbar und ändert sich dann auch
Ja.
teilweise sehr, sehr schnell. Und dann habe ich mir überlegt, wann hat es denn schon mal funktioniert, dass wir gesagt haben, hey Leute, wir müssen erstmal ethische und moralische, ich sage es mal, eine Basis definieren davon und wir halten uns jetzt mal alle zurück, ja. Und wenn wir das definiert haben, dann entwickeln wir weiter. Also
Genau.
das hat doch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, in 99,9% der Fällen nicht funktioniert, sondern die Rückstände hatten oder zum Beispiel haben gesagt, okay, cool, die anderen pausieren gerade, jetzt nutze ich die Gelegenheit und entwickle da richtig weiter. Und ich kann mir nicht vorstellen, und das würde ich jetzt sogar so jemanden wie Elon Musk irgendwie zuschreiben, der dann sagt, naja, okay, hinter geschlossenen Türen, natürlich entwickle ich da weiter. Und ich glaube, das würden alle machen. Und naja, deswegen fand ich das auch sehr, sehr schwierig. Und auf der anderen Seite, eigentlich, ja, es gibt gerade den Bedarf, dass wir darüber reden müssen. Ja? Und das eigentlich vorher alles definieren müssen. Und eigentlich müssten es dann auch alle ratifizieren, dass wir uns
Genau.
daran halten, weil das Ding ist die Büchse der Pandora, ne? Wenn wir die einmal aufgemacht haben, dann kann
Ja,
ordentlich was passieren.
also das war genau das Thema dieses Gesprächs: gutes Leben in der digitalen Welt. Was brauchst du eigentlich für Voraussetzungen? Und ja, also einfach auch an demokratischen Voraussetzungen, an rechtlichen Voraussetzungen, also was du auch schon geschildert hast. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt auch höre, was du jetzt sozusagen an, was ist da gerade auch im Bereich der Moderation in der Entwicklung, da frage ich mich dann irgendwie auch so, ja, also was wäre denn da kritisch? Also wird immer nur geguckt, was geht eigentlich? Und oder wird erstmal geguckt, was halten wir eigentlich auch für sinnvoll? Also okay, dass du jetzt irgendwelche Nachtschichten abdecken willst oder so. Kann man sich irgendwie noch drüber streiten? Ist das ein legitimer Grund sozusagen, um zu sagen, naja, wir gucken jetzt mal, was da geht beim Thema Moderation? Auf der anderen Seite frage ich mich dann irgendwie auch so, interessiert das dann noch jemand, wenn wir sowieso, wenn wir gar nicht mehr wissen, wer ist da jetzt eigentlich echt und moderiert? Also sitzt da jetzt, ich sage jetzt mal, Anne Will, oder sitzt da irgendwie ein Roboter? So, ich meine, mögen wir nicht gerade auch, was das, so, dass das Persönliche, das irgendwie Streitbare, dass du es irgendwie auch nicht so ganz planen kannst, was da passiert in so einem Gespräch? Also, das sind ja eigentlich auch Sachen, die wir Menschen lieben, ne? Und warum vor welchem Hintergrund probiert man da jetzt Menschen zu ersetzen, ne? Also ich erkenne den, ja,
Naja,
natürlich, ich kenne
also auf
den,
der einen Seite hat es
ja.
natürlich wirtschaftliche
Ja, klar,
Hintergründe.
natürlich.
Also du sparst halt damit einfach wirklich richtig Geld ein.
Ja.
Auf der anderen Seite hat sich da so ein bisschen auch gezeigt, ne, was du gerade sagst. Also diese persönliche Note, diese menschliche Note, also Maschinen oder eine KI würde sagen, dieses Fehlerhafte darin. Das ist vielleicht das, was es am Ende ausmacht. Und den eigenen Charakter mehr reinzuzeigen, die Persönlichkeit damit reinzulegen, das wird in den nächsten Jahren sehr, sehr schwierig sein von Avataren, die über eine KI gesteuert werden, sage ich mal, zu ersetzen oder zu imitieren, so gesehen. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, die man hat. Das heißt, mehr vielleicht auch zu sagen, okay, nee, das ist meine Art, das zu machen, das ist meine Art zu fragen, das ist meine Art zu sprechen, vielleicht auch gar nicht mal diese perfekte Spreche zu haben oder sowas. Das macht es dann vielleicht doch mehr aus. In den wenigsten Fällen ist es ja immer alles, ich sage es mal, schwarz und weiß, sondern dann doch immer irgendwie sind es graue Schattierungen zwischendrin und vielleicht ist es dann einfach eine Zusammenarbeit zwischen
Ja.
irgendwie uns und einer künstlichen Intelligenz oder einer künstlichen Moderation, dass es vielleicht auch Sinn macht, in gewissen Fällen irgendwie auch zusammenzuarbeiten und das vielleicht auch total bereichern kann, dass man sagt, okay, dieses ganz klassische Anmoderieren oder dieses Hinweise geben oder sowas, das wird übernommen und wir selbst können uns auf ganz andere Sachen irgendwie fokussieren und dass man so das Beste aus beiden Welten vielleicht zusammenziehen kann. Ich glaube, wenn Sachen einmal da sind, dann werden sie genutzt werden und dann ist es auch Quatsch, sich
Das glaube
davor
ich auch.
irgendwie so total zu verstecken oder sagen, okay, nee, das lasse ich gar nicht an mich ran. Fand ich auf jeden Fall spannend und es wird irgendwie passieren und wir werden dabei sein, ne?
Was ich nochmal interessant fand, war, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, dass es mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Moderatorinnen und Moderatoren sozusagen für Zwischenmoderation, Zwischensendung gab. Also ich erinnere mich hier irgendwie im NDR gab es zum Beispiel Dennis Törz oder es gab so Leute, die saßen da wirklich ja im Sessel und haben die nächste Sendung angekündigt. So wie so ein Gastgeber des Abends. Also ich meine, da gab es natürlich auch noch kein komplett durchlaufendes Programm. Aber ich finde jetzt diese Entwicklung, also hin zu dem, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, die finde ich einfach in höchstem Maße krass. Also, dass ich sie so auch in meinem Lebenszeitraum irgendwie auch so erlebe. Und was ich ja gerade auch schon gesagt habe, dieses zu unterscheiden, so wo ist, sind wir eigentlich mit echten Dingen konfrontiert, was ja auch mit Vertrauen zu tun hat. Und ich glaube, und ich finde, darüber denkt immer, also darüber wird wenig gesprochen. Also dieses, je mehr künstliche Intelligenz, je mehr ja, unser Leben bestimmt, desto mehr misstrauen wir ja auch. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist jetzt eine These, also weil wir immer überlegen, was ist das jetzt eigentlich, mit was wir zu tun haben? Und natürlich würde ich jetzt einer künstlichen Intelligenz, warum soll ich dem was Persönliches erzählen?
Klar, ne? Also ich finde auch, also in dem kompletten Zusammenhang müssen wir über Medienkompetenz sprechen. Also das, wo du gesagt hast, naja, wir müssen erkennen können, was ist denn gerade fake, was ist nicht fake,
Ja.
in allem Möglichen. Und ich habe jetzt in der Diskussion darüber ganz oft gehört, ja, der gesunde Menschenverstand muss ja schon erkennen.
Ja.
Ja, das geht vielleicht jetzt noch, aber das geht in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, wir müssen die Menschen in Medienkompetenz schulen, dass die das erkennen.
Ja.
Was wie ist oder dass sie es für sich einordnen können, irgendwie, dass wir da irgendwie weiterkommen. Aber ich finde es ein unglaublich
Absolut.
spannendes Thema. Das wird uns die nächsten Jahre definitiv beschäftigen und es wird mehr Branchen, Jobs betreffen, als wir uns jetzt denken können. Ich glaube, das wird sehr, sehr weitreichende Veränderungen haben.
Ja, und die Frage ist ja immer sozusagen auch so eine Trennlinie ist ja, finde ich auch immer, wo geht's um reines Wissen? So, ne? Und ich meine, ich habe es in irgendeinem Artikel auch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr wo, dass man ChatGPT ja durchaus auch eine, ja, Demokratisierung von Wissen verstehen kann. Also, weil der natürlich auf alles Wissen zugreift, was er irgendwo zugreifen kann. Und gleichzeitig, um was geht es denn über das Wissen hinaus, ne? Und da geht es eben natürlich um auch emotionale und Aspekte und auch Fragen von Spontanität oder das, was wir auch hier oft so als so den Tanz des Gesprächs auch irgendwie bezeichnen, ne? Und ja, spannende Frage.
Aber ich
Wenn,
finde
wenn,
diesen, ja.
und viele Jobs sind ja schon mit dieser Frage konfrontiert, wann werde ich ersetzt, ne? Und jetzt
Ja.
kommt es bei uns an, so, ne?
Ja, also vor allem,
Spannend.
also jetzt, wo du gerade sagst, ich habe zwei Gedanken noch ganz kurz, diese Demokratisierung des Wissens. Ich finde es total spannend, weil dann wird die ganze Sache, kriegt dann mal so einen positiven Dreh rein, weißt du? Also, weil oft wird es einfach alles sehr, sehr negativ gesehen und es hat auch positive Seiten, die ganze Geschichte. Und das finde ich auch spannend, mal über die zu sprechen, was das uns auch bringen kann, nutzen kann. Und das finde ich sehr, sehr
Klar.
spannend. Und dann halt auch gerade noch, wo du gesagt hast, wegen Jobs ersetzen. Wir sind jetzt meiner Ansicht nach so zum ersten Mal an einem Punkt, wo hochqualifizierte Jobs ersetzt werden. Also wenn wir in den juristischen Bereich reinschauen und sowas, ne? Da habe ich jetzt erst mit einer Medienjuristin gesprochen und die meinte, das ist krass, das wird unseren Job sehr verändern. Und sonst ging es eigentlich darum, okay, wir können ersetzen, dass Leute an der Kasse quasi die Waren, die abgescannt werden, ne? Das kriegen wir irgendwie so hin. Also Jobs, die jetzt, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber die man relativ leicht ersetzen kann, weil die Ausbildung, die du dafür brauchst, jetzt nicht mehrere Jahre dauert.
Es gibt ja schon die SB-Kassen, wo du das selber
Genau,
einscannst und dann
genau.
mit deiner Karte bezahlst.
Genau
Also.
sowas, sowas ersetzt werden kann. Aber dass wir jetzt in dem hochqualifizierten Bereich, wo du langes Studium brauchst, wo du ein Referendariat noch machen musst oder alle noch eine Zusatzausbildung, dass man das jetzt auf einmal ersetzen kann, in Teilen natürlich nur. Aber damit sind wir zum ersten Mal so richtig konfrontiert. Und ich glaube, damit haben viele nicht gerechnet, dass es dann in so eine Richtung geht.
Naja, und du hast eben von Medienkompetenz gesprochen, aber es geht dann natürlich auch darum, was verändert sich eigentlich in unserer Ausbildung? Also was muss eigentlich noch auch gelehrt werden? Was musst du wirklich wissen, wenn du sowieso alles irgendwie irgendwo erfahren kannst? Aber was sind dann wirklich die essentiellen Kompetenzen? Also ich meine, wir müssen, das ist ja eigentlich auch eine spannende Frage, ne? Da sind wir dann bei der hochphilosophischen Frage, was macht uns als Mensch eigentlich aus, ne? Und wo liegen sozusagen dann jeweils mit Blick auf das Fachgebiet oder ja, das meine ich jetzt nicht nur auf Studiengänge bezogen, ne, sondern allgemein, was von dem Fach oder mit dem, ja, Werk, Beruf oder so, mit dem ich Gehwerk, mit dem ich mich beschäftige, wo ist eigentlich genau da das Menschliche, ne? Wo sind die menschlichen Kompetenzen, die man eben vielleicht dann doch nicht so leicht ersetzen kann, ne?
Ja.
Also das ist dann ja die zentrale Frage. Und wie müssen sich dann Ausbildungsinhalte auch verändern, ne?
Wie
Und ist
muss
es dann
Schule
so
aussehen?
schlimm, wenn wir nicht mehr irgendwie abfragen, was sind die Hauptstädte von Schieß mich tot, sondern so reine Wissenssachen werden, glaube ich, einfach an Bedeutung verlieren.
Ja, also wie muss sich das Schulsystem anpassen,
Ja,
ne? Wie
genau.
müssen sich Lehrinhalte anpassen? Wie müssen sich Lehrerinnen, Lehrer anpassen? Also generell der komplette Beruf des also
Ja.
in der Bildung, in der Pädagogik, was muss sich da ändern? Also ich glaube, das sind sehr, sehr viele
Ja.
Themen, die da anstehen, über die man theoretisch auch hätte schon länger ein bisschen nachdenken können. Und man sieht jetzt gerade, was in den Schulen los ist, auch wie ChatGPT eingesetzt wird. Ja, wie schwierig es ist zu identifizieren, was ist denn jetzt wirklich von der KI geschrieben und was ist von den Schülerinnen und Schülern geschrieben. Und übrigens auch Lehrer und Lehrerinnen setzen das
Na
sehr
klar.
gezielt ein, natürlich, ne?
Na klar.
Auch wieder, naja,
Na.
es ist ein weites Feld und es wird sehr, sehr
Ja.
viele Branchen betreffen,
Ich will noch mal
definitiv.
eine Sache vielleicht zu dem Thema auch KI, Digitalisierung ergänzen. Und da wir ja heute so ein bisschen technische Herausforderungen haben, vielleicht auch, dass wir dann schon fast so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen. Aber wir reden jetzt über künstliche Intelligenz, also so das High-End von Digitalisierung. Ich hatte eine sehr spannende Veranstaltung ausgerichtet von der Bundesagentur für Arbeit. Da ging es um das Thema Cloud-Lösungen sozusagen für die öffentliche Verwaltung. Und da sind wir bei einem Thema, was auf der einen Seite natürlich hoch IT und Digitalisierung ist, aber auf der anderen Seite auch ganz basal, weil es nämlich darum geht, Infrastrukturen zu sichern. Und das Problem sozusagen in der öffentlichen Verwaltung ist, dass natürlich Sozialleistungen vor allen Dingen einfacher, unproblematischer, einfach von der Infrastruktur her gewährleistet sein müssen, dass Behörden zusammen funktionieren müssen und dass die alle vor dem Problem stehen, dass ihre Verträge mit den Anbietern, mit den Laufenden, dass die in ein paar Jahren auslaufen und dass es im Moment aufgrund der Sicherheitsbestimmungen noch keine Cloud-Lösung für die öffentliche Verwaltung in größerem Stil gibt. Also Microsoft arbeitet dran. Also die Chefin von Microsoft war auch da bei der Veranstaltung. Andrea Nahles war da, der CIO vom Bund, der im Innenministerium angesiedelt ist, war da, der CIO von der Bundesagentur für Arbeit und dann sozusagen ein Vertreter von der Schwarzgruppe. Das ist die Gruppe, wo Lidl und Kaufland dazugehören, die für sich sozusagen eine Cloud-Lösung erarbeitet haben und die auch anbieten wollen an andere. Und das ist natürlich ein Thema, das ist auch sozusagen ja ein Demokratiethema, ne? Weil wenn diese Sozialleistungen, diese Infrastrukturen nicht mehr funktionieren, dann erzeugt das sozusagen ja auch ein Gefühl ja von Nicht-Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen, erzeugt das Unmut in der Gesellschaft, dann ist es der nicht funktionierende Staat, der da auch diskutiert wird, ne? Und das hat einfach Dimensionen, die weit über das Technische natürlich hinausgehen, aber genau da ihre Ursachen haben. Und jetzt ist halt die Frage, wie man dieses Problem eben löst. Nämlich auf der einen Seite Lösungen mit Servern in Deutschland respektive Europa quasi zu entwickeln, beziehungsweise dass die Hyperscaler wie Microsoft eben Lösungen entwickeln, die unabhängig sind, auch von den großen Servern in den USA, solange es eben diese Regelungen auch noch gibt, ne? Dieses Privacy Shield und so, das läuft ja alles irgendwie aus und so. Also und diese Angemessenheitsregelung, also alles diese Begriffe, da wird ja gegen geklagt und so. Also da gibt es im Moment einfach noch keine Lösung und es ist total dringend, dass es die gibt. Und da sind wir dann nämlich wirklich eigentlich bei Dingen, die unser ganz basales Leben betreffen und nicht irgendwie die Frage, was ist echt und was ist nicht echt, ne?
Ja, also das ist, man hat sich um so, also Digitalisierung ist mit die größte Herausforderung, der wir gerade gegenüberstehen, ne? Neben natürlich die anderen,
Klima.
Die wir, Klima und alles, was wir da sonst immer noch besprechen. Ja, also. Ja. Da sind auch andere schon sehr viel weiter, muss man
ja,
auch sagen.
Ja, das ist tatsächlich so.
Das ist, ja.
Martin, was für ein Thema ist dir denn jetzt noch so für die letzte Zielgeradenrunde? Was ist dir denn noch besonders wichtig von deiner Liste? Ich weiß, da stehen bestimmt noch ein paar mehr drauf.
Ja, also ich habe, wir haben ja auch mal so ein paar Kategorien noch und sowas. Und wir haben ja auch mal über Orte der Woche gesprochen. Bei mir war es so, ich war im Obermarchtal oder in Obermarchtal. Nebendran ist Untermarchtal, wer hätte es gedacht, ja, direkt an der Donau. Und dort habe ich verschiedene Kloster besucht, habe mir die angeschaut und ich bin an einer total spannenden Kirche vorbeigekommen in Untermarchtal. Und das ist mein Ort der Woche. Das ist eine katholische Kirche und die sieht nicht aus, wie eine katholische Kirche aussieht normalerweise. Also ich habe da so ein ganz klassisches Bild, irgendwie sehr prunkvoll, irgendwie alles ein bisschen zu viel, so, ne, irgendwie so ein bisschen Harald Klöckner-mäßig für Kirchen, so sehen die bei mir, finde ich, immer aus. Und die sieht aus von außen wie eine in Beton gegossene Fabrik eigentlich.
Okay.
Also ein großer rund aus Beton gegossen und dann noch wie so ein Schornstein, auch nochmal aus Beton, das ist der Kirchturm. Und es hat einen ganz gewissen Grund, warum die so gebaut wurde. Ich habe nachgefragt. Die wollten nämlich keine Machtsymbole in dieser Kirche verbauen. Also keine Säulen, weil Säulen ja architektonisch gesehen Macht demonstrieren und so eine Unterwürfigkeit von den kleinen Menschen und dem großen System irgendwie darstellen. Und sie wollten, dass der Altar am niedrigsten Punkt in der Kirche ist. Das heißt, alles läuft auf einen niedrigen Punkt zu. Das heißt, wenn der Pfarrer dann in der Mitte steht, dann steht er am niedrigsten Punkt und die Menschen stehen über ihm.
Ach krass.
Und es gibt sonst, haben die mir jedenfalls gesagt, nicht. Also das ist ein Novum dort. Und das fand ich total spannend, mal so eine Denkweise zu haben und die Architektur auch von solchen Gebäuden, von solchen Institutionen sich mal anzuschauen, was das denn auch mit den Leuten macht. Und ich glaube, ein Gottesdienst findet anders statt da drin als in einer anderen Kirche, die ich jetzt so gesagt habe, so sehr pompös irgendwie aufgebaut ist, alles Gold und alles ganz groß und die Menschen klein und oben auf der Kanzel wird dann das Wort zum Sonntag gepredigt. Mhm. Ich glaube, das ist sehr, sehr anders und das ist ein anderes Bild von Kirche, was dort gelebt wird. Und das fand ich sehr spannend. Hab mir das angeschaut und ist mein Ort der Woche. Lustig ist, direkt nebendran ist noch eine mini kleine Kapelle, die Waldkapelle. Das heißt, wenn ihr mal da seid, wenn du mal im Untermarchtal bist, ja, guck dir diese abgefahrene Kirche an und geh diesen kleinen Weg nebendran direkt an der Donau, Waldkapelle. Wunderschön.
Das klingt total super. Und was ich jetzt auch wieder lustig finde, ich schließe jetzt mal mit den Orten der Woche auch an und wir können das quasi auch die K-Kategorien nennen. Also du hast Kloster, Kirche. Ich nehme jetzt mal das Stichwort Kirche auf. Das ist einer meiner, also Kirche und Krankenhaus. Das sind meine zwei Orte der letzten zwei Wochen. Kirche, ich durfte an einer Konfirmation teilnehmen, der ersten seit, ich weiß auch nicht, 10 Jahren, glaube ich. Und das ist schon nochmal so eine besondere Erfahrung. Also ich bin tatsächlich konfirmiert, bin aber inzwischen nicht mehr Teil der evangelischen Kirche. Und das fand ich schon spannend, also weil du natürlich zurückgeworfen wirst, erstmal so in deine eigene Zeit, wo die Konfirmation stattfand, bei mir so voll in den 80ern, also die schlimmsten ästhetischen Fantasien, die du haben kannst, fanden sozusagen rund um meine Konfirmation, glaube ich, statt. Also das fand ich schon interessant, auch nochmal auch zu sehen, dass ich so an manchen Themen natürlich auch so, was Konfirmation angeht, nichts ändert und viele Pfarrerinnen und Pfarrer sich schon oder Pastoren sich bemühen, glaube ich, da auch was Modernes irgendwie auch reinzukriegen. Das kann ich jetzt auch gar nicht so beurteilen, wie der KonfirmandInnenunterricht war. Aber man doch irgendwie auch ein bisschen das Gefühl hat, die Zeit bleibt stehen dann bei solchen Ereignissen, die natürlich auch hoch durchritualisiert sind. Was auch völlig klar ist, ne? Aber es ist schon spannend, nochmal an so einem Ritual, das einem selbst vielleicht auch, also mir persönlich jetzt recht fremd geworden ist, auch nochmal daran teilzunehmen, aber auch zu sehen, in welchem Lebensalter findet das natürlich statt. Ne? Ich meine, die sind so 13, 14 und es ist schon einfach auch ein hochspannendes Alter und ich war sehr begeistert von den zumindest den jungen Leuten, die ich dann danach noch nach der Feier erleben durfte, wie die so manche Sachen diskutiert haben und so und dachte irgendwie, wow, also das war jetzt, sind echt so coole Beispiele für ihre Generation.
Hm. Weil du es gerade sagst, Beispiele für die Generation. Übrigens, die Kirche heißt Vinzenzkirche, habe ich, glaube ich, gerade nicht gesagt. Spannend fand ich auch, also ich war da drin, da waren gerade junge Leute drin. Und das ist eine katholische Kirche gewesen. Mhm. Ich bin übrigens, wie du, ich bin protestantisch, aber ich bin nicht mehr in dem Club, ne? Also bin ausgetreten. Und ich war dort da drin und dann hat einer der Lehrkräfte gefragt, also möchte noch jemand beichten? Und dann hat sich keiner gemeldet. Und dann hat er gesagt, naja, also ich wüsste mindestens von dreien, die es notwendig hätten oder nötig hätten. Und da sind zwei Mädels aufgestanden und sind Richtung Beichtstuhl gelaufen. Okay. Das fand ich auch raviert. Okay. Ja, ne?
Ja, und also was ich irgendwie, also ich, die Pastorin, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich so mit der gefühlt hätte, die jetzt so die Konfirmation gemacht hat, aber was ich ganz cool fand, dass sie nochmal sagte, also sie hätte noch nie erlebt, so eine schlechte Teilnahme an, ich weiß nicht, ob sie auch den Konfirmandenunterricht meinte oder auch die Besuche in der Kirche, die du ja machen musst. Also sie hat das so, also sie hat noch nie erlebt, dass so wenig Teilnahmeinteresse auch bestand. Sagt sie, ich konfirmiere euch trotzdem gerne, aber das hat sie denen nochmal so mitgegeben und eigentlich fand ich das auch gar nicht so schlecht, weil da fragt man sich dann auch wieder, ja, also irgendwie finde ich, sollte es schon auch eine bewusste Entscheidung sein, ne? Und wenn, dann irgendwie auch richtig machen und nicht nur, weil du dann vielleicht irgendwie das Geld dafür kriegst, dir irgendwie, weiß ich nicht, eine Stereoanlage zu kaufen. Also ich weiß zumindest, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich konfirmiert wurde, da war ich sehr, also da habe ich das auch aus vollem Herzen gemacht, ne? Also so die Entscheidung dann aus dem Club auszutreten, die kam dann erst deutlich, deutlich später, ja.
Ja, ich muss gestehen, bei mir war die Entscheidung nicht so eindeutig. Also ich weiß noch bei meiner Konfirmation, der Konfirmationsunterricht, wir mussten in die Kirche gehen, das war Pflicht.
Ja, ja.
Das war auch wirklich schwierig, wenn wir das nicht gemacht haben. Also das, da wurden Listen geführt und alle möglichen.
Ja, ja, genau.
Und ich habe das nicht so bewusst gemacht, ganz ehrlich. Das war halt einfach so, das war, es war dann halt Zeit dafür, das zu machen. Und dann haben das die Freunde gemacht und dann war das bei mir halt auch der Fall. Der Austritt, der war sehr bewusst. Da war ich dann sehr bewusst.
Ja, der zweite Ort, war leider nicht ich selber, aber relativ oft im Krankenhaus in den letzten 2 Wochen. Und habe da mal wieder festgestellt, also auch nochmal so eine Frage der Priorität, ne? Also wir reden jetzt über, haben jetzt eben gerade über KI und was für Investitionen und ich meine, was für Milliarden ausgegeben werden, um auf den Mond zu fliegen, ne? Und dann bist du in so einem Krankenhaus und da erzählen dir dann auch die Leute, naja, also die Ärzte hier sind ja gut, aber gucken sie nicht so genau hin, was hier alles nicht funktioniert. Also Steckdosen, Fernseher, Fahrstühle, die ganze sozusagen interne Infrastruktur. Und da denke ich dann irgendwie auch, und ich war auf einer Privatstation, also das ist, also nicht ich persönlich, aber leider sehr oft in der letzten Zeit so. Also und insofern frage ich mich dann irgendwie auch manchmal, ey, Alter, wo sind die Prioritäten hier, ne? Also, ich meine, wir wissen ganz genau, unsere Gesellschaft wird älter. Wir beschäftigen uns, darüber reden wir jetzt heute gar nicht mehr, weil wir die Zeit nicht haben, über eine Ernährungsstrategie, die dafür sorgen soll, dass die Leute gesünder werden und nicht mehr so viel Herz-Kreislauf, Diabetes und sonst welche Krankheiten da sind, ne? Und dann frage ich mich immer irgendwie, also wo liegen jetzt eigentlich die Prioritäten? Ne? Wir laufen da schon wieder, genau wie mit irgendwie dem Fachkräftemangel, über den wir vor 15 Jahren diskutiert haben. Und jetzt auf einmal, wo alle es spüren, ist es irgendwie ein Riesenthema. Aber wir haben vor 15 Jahren schon darüber gesprochen, dass das irgendwann kommt, wenn die Babyboomer in Rente gehen. So, jetzt ist es soweit. Und jetzt wird überall geschrien. So. Und wir wissen, unsere Gesellschaft wird total viel älter. Und Was wird im Gesundheits- und Pflegesystem gemacht? Also, ich meine, ja, es wird bestimmt viel gemacht, aber das kann doch nicht sein, dass wir irgendwie auch wahnsinnig viel in Projektionen, in Foresight-Prozesse, was weiß ich was alles geben und das alles wissen. Es ist nicht so, dass wir das nicht wissen. Und trotzdem stehen wir dann kurz davor und dann, ja, funktionieren von 2 Fahrstühlen im Krankenhaus funktioniert nur einer. Mhm. Also, um es jetzt mal so ganz runterzubrechen. Ne? Also,
Holt dann immer so ein bisschen in die Realität auch wieder zurück. Ne?
Ja.
Und das sind halt alles immer Sachen, die, wie du gerade sagst, Fachkräftemangel, aber auch die Situation in den Krankenhäusern, das ist halt nicht von heute auf morgen geregelt. Das sind halt alles sehr, sehr lange Prozesse. Und hätte man vor 15 Jahren angefangen, gegen den Fachkräftemangel wirklich vorzugehen, hätte die Zeit wahrscheinlich auch nicht gereicht. Ne? Also da müssen so viele Leute ausgebildet werden, da müssen Institutionen aufgebaut werden, da müssen Lehrstühle aufgebaut werden. Da muss so viel gemacht werden, dass es dann wirklich funktioniert. Vor 15 Jahren war die Situation aber noch ein bisschen anders einfach. Und das haben wir jetzt ja auch, komischer Switch, aber in der Corona-Pandemie gelernt, für Prävention bekommt man keinen Applaus und Prävention hat keine Lobby, so ein bisschen. Das heißt, wir warten immer, bis es wirklich akut wird, bis wirklich jeder das Problem sieht und dann sagen wir, okay, und jetzt mit aller Energie müssen wir was machen. Aber es sind halt immer langfristige Themen, die da angegangen werden müssen.
Stichwort Corona, da hätte ich auch gerne noch mit dir dazu gesprochen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt echt mal Schluss machen. Wir haben heute eine wilde Folge gehabt. Also auch, ich weiß noch nicht genau, wie du das schneidest, aber wir haben auf jeden Fall 2 Unterbrechungen gehabt aufgrund technischer Missstände.
Im Idealfall merkt ihr das gar nicht.
Nee, aber es war so. Und dadurch sind wir jetzt, glaube ich, auch zeitlich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und
lass uns noch ganz kurz noch 2, 3 Podcast-Tipps oder sowas noch dazu geben.
Ach so, ja, einen kann ich auch empfehlen.
Ja, dann mach du mal noch deinen einen ganz kurz.
Weil ein Thema, über das wir heute nicht gesprochen haben, über das alle gerade sprechen, das neue Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre. Es gibt einen wahnsinnig guten Podcast dazu. Ich habe den schon mal empfohlen. Ich finde einfach, dass die beiden Themen oft sehr gut auseinandernehmen. Das ist der Podcast Feel the News von Jule und Sascha Lobo. Ich finde, finde, die machen das sehr gut, wie sie sich auch diesem Thema widmen, sehr hörenswert. Ich habe das Buch selber noch nicht gelesen, du liest es gerade. Das wäre meine Podcast-Empfehlung. Und du?
Genau, also ich lese das Buch gerade, da werde ich beim nächsten Mal was drüber erzählen, weil ich bin noch nicht ganz so weit. Ich habe zwar schon so einen ersten Eindruck, aber ich will da jetzt nicht zu viel anteasern erstmal. Podcast-Tipp von meiner Seite, Boys Club heißt der, Macht und Missbrauch bei Axel Springer.
Ja, passt ja.
Ja, passt sehr gut, also ist thematisch da sehr, sehr gut drin. Naja, das heißt, wenn man den angehört Kanne, hat und sagen, wenn man dann auch das Buch liest, dann denkt man, ach, ich bin in der gleichen Geschichte. Kann ich sehr empfehlen, ist gut gemacht, kann man gut durchhören. Auch so, es werden, glaube ich, da montags immer zwei Folgen online gestellt. Kann man sich gut anhören, ist sehr, sehr spannend und man bekommt ein, ich sage es mal, ganz gutes Bild vom Axel Springer Verlag und auch von der Bild-Zeitung. Vielleicht, obwohl da vielleicht auch viele schon ihre Meinung einfach zu haben. Dann habe ich noch einen Mediathek-Tipp, den ich ganz spannend fand. Einfach mal keine Serie, sondern eigentlich nur ein ganz klassischer Zweiteiler, mal zweimal 90 Minuten. So Fernsehen aus den 90ern quasi. Mordach heißt es, Tod in den Bergen in der ARD-Mediathek. Ach, ich finde, es ist ein Krimi am Ende, ne? Aber es sind schöne, es sind Bergen, es ist schön, ne? Und irgendwie.
Der Bergdoktor.
Ja, nicht ganz, das ist schon so ein bisschen düster alles, aber es ist irgendwie, ist cool gemacht, hat Spaß gemacht beim Anschauen und ja, fand ich irgendwie gut.
Okay.
Und jetzt noch ganz kurz hinterher, wir haben ja auch manchmal, das muss ich aber noch kurz sagen, weil das hat mich irgendwie auch gepackt. Wir haben ja auch über Wörter der Woche mal gesprochen. Mhm. So ein bisschen, welche Wörter haben uns da sind uns begegnet. Und mir ist ein Wort begegnet, und zwar Pelé. Pelé kennen wir beide, ne? Fußballer.
Fußballer.
Ne? Genau. Und wegen ihm gibt es jetzt auch das Adjektiv Pelé. Das heißt nämlich außergewöhnlich, unvergleichlich und einzigartig und ist jetzt in Brasilien in ein gedrucktes Wörterbuch genommen worden. Also das portugiesische Wörterbuch Michaelis heißt es, wird wahrscheinlich anders ausgesprochen, ganz, ganz falsch von mir gerade, wird Michaelis geschrieben, wird in Brasilien gedruckt und da ist Pelé jetzt einfach das Adjektiv.
Ja, dann hast du es geschafft.
Eben für außergewöhnlich, unvergleichlich und einzigartig. Pelé. Bam. Ne? Hinten raus nochmal richtig schön die Tipps rausgehauen. Ne?
Ja, siehste. So, Martin. Das hat mich jetzt alles hier fertig gemacht mit unseren technischen Hürden, die wir hatten. Ich bin jetzt platt. Es ist Tag der Arbeit, 1. Mai, ja. An dem wir die Folge aufnehmen und wir hoffen, dass sie dann am Mittwoch erscheint. Wir haben heute unsere Arbeit getan. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Genau, und im Idealfall hört ihr gar nicht, dass es jetzt, da denkt ihr, was, technische Probleme, hat man ja gar nicht gehört. Ach. Das ist der Idealfall. Im Nicht-Idealfall habt ihr gehört, dass wir zweimal technische Probleme hatten.
Okay.
Ja.
Hoffentlich hat es trotzdem Spaß gemacht, Martin. Ich wünsche dir noch einen schönen 1. Mai-Abend. Mach's gut.
Mach es gut, Julia. Es war sehr schön, hat Spaß gemacht. Ist wie immer sehr, sehr spannend gewesen. Und diese Ernährungsgeschichte, da musst du nochmal in der nächsten Folge drüber sprechen. Das interessiert mich wirklich, wirklich brennend.
Ernährung also mach und gut. Corona greifen wir auf.
Genau, liebe Grüße nach Hamburg.
Mach es gut. Nach Stuttgart. Tschüss. Tschüss.